freundlich sein heißt nicht nachgeben. Freundlich sein heißt nicht, seine eigene Position zu räumen, der Harmonie willen. Das wäre Gefallsucht. Freundlichkeit heißt darauf zu bestehen, aber ohne jetzt den anderen immer zu bezichtigen. Das wäre die Streitsucht. Deswegen mag ich diese Definition von Aristoteles so gerne. Freundlichkeit ist der Mittelweg zwischen Gefallsucht und Streitsucht. Und wenn wir uns das immer mal wieder vor Augen halten würden, dann wäre die Welt ein großes Stück freundlicher.
Freundlichkeit ist die große Sehnsucht unserer Zeit. Denn immer mehr werden Gespräche und Dialoge zu einer Belastung oder führen zu hitzigen Konflikten und Diskussionen. Kaum etwas anderes vermissen wir so schmerzlich wie Freundlichkeit, wenn sie fehlt. Unser heutiger Gast ist sich aber sicher, Freundlichkeit ist nicht nur schön, sondern auch klug. Wer sich freundlich verhält, der kommt Menschen näher, der bekommt Wünsche eher erfüllt, findet selbst in schwierigen Gesprächen schneller eine Lösung und kann andere leichter von seinen Ideen überzeugen. Und wie Freundlichkeit im Alltag konkret aussehen kann, das verrät uns René Bourbonus. Als einer der führenden Spezialisten für Rhetorik und Kommunikation lassen sich Topmanager und Politiker von René ausbilden und sogar auf schwierige Gespräche vorbereiten. René ist übrigens zum zweiten Mal in unserem Podcast zu Gast, also falls du die erste Folge mit ihm, Nummer 89, über wertschätzende und respektvolle Kommunikation noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir jetzt dringend erst diese Folge anzuhören und dann wieder zu dieser Folge zurückzukehren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Von meinen Gästen möchte ich erfahren, wie wir ein gelingendes Leben führen können und welche Rahmenbedingungen wir für ein besseres Arbeiten brauchen. Du erfährst in dieser Podcast-Folge, was Freundlichsein im Alltag konkret bedeutet, welche Wirkung Freundlichkeit auf uns und unser Gegenüber haben kann, wie wir freundlich bleiben können, auch wenn uns die Situation sehr stark triggert und wieso gerade Freundlichkeit im Berufsalltag keine Schwäche, sondern eher eine Stärke ist.
Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber René, schön, dich wieder persönlich zu sehen.
Ich bin total froh, vielen Dank.
Von Natur aus, habe ich erfahren, fällt es dir schwer zu lächeln. Hast du heute schon gelächelt?
Ich hoffe, möglicherweise. Ich habe heute schon ein Gespräch geführt und ich hoffe es sehr. Tatsächlich lächle ich nicht so viel. Also ich schaue recht ernst und das ist sehr schade. Denn wenn man Menschen fragt, was ihnen Freude macht, ist das oft angelächelt zu werden. Kann ich dir gleich noch was zu erzählen. Ja.
Was bringt dich zum Lächeln?
Wie gesagt, nicht allzu viel. Was mich auf jeden Fall zum Lächeln bringt, ist Humor. Also ich mag Humor, auch gerne mal einen schrägen Humor. Da kann ich lachen sogar.
Es gibt ja jetzt auch einen Grund zum Lächeln, denn dein neues Buch kommt heraus, worüber wir ja heute sehr ausführlich sprechen werden. Du hast schon sehr viele Bücher herausgebracht, sehr viele erfolgreiche Bücher. Bist du noch vor so einer Veröffentlichung nervös?
Voll, weil man sich natürlich fragt, also das Buch handelt von Freundlichkeit, über die Kunst, ein freundlicher Mensch zu sein, was ja auch ein wieder so ein etwas spezielles Thema ist. Und man fragt sich natürlich, wie kommt das an? Wie resoniert das? Was schreiben mir die Leute? Ich finde die Gespräche, die ich über dieses Buch führe, wahnsinnig faszinierend. Und dann ist natürlich für mich auch immer die Frage, wird daraus ein Bühnenprogramm oder nicht? Also das ist dann auch immer noch so eine spannende Frage. Also dieses Thema begleitet mich ja dann über Jahre meistens.
Du hast es angesprochen, dein Buch geht um Freundlichkeit. Wieso ist es gerade jetzt so wichtig, so ein Buch herauszubringen? Hast du das Gefühl, wir Menschen sind zunehmend unfreundlich?
Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber ich glaube, dass es, ja, ich tatsächlich, du bist dem Ganzen schon auf der Spur. Zumindest erlebe ich das so, wenn ich mich mit manchen Menschen austausche, dass Freundlichkeit vermisst wird. Also ich glaube, dass wir im Diskurs, in der Debatte, in der ganz normalen Auseinandersetzung, im Alltag, im Straßenverkehr, überall, aber im Einkaufen, dass wir schon so ein bisschen danach dürsten, freundlich behandelt zu werden und freundlich sein zu können. Das ist immer so schön, wenn Leute dann irgendwo mal im Ausland waren oder irgendwo waren, wo Menschen mit mehr Muse vielleicht waren, dann fällt das sofort auf. Ja, und ich glaube, Menschen sehnen sich nach mehr Freundlichkeit.
Was bedeutet denn für dich konkret Freundlichkeit, freundlich sein?
Freundlichkeit bedeutet für mich im Wesentlichen wohlwollend zu sein gegenüber anderen und dem sozialen Gefüge. Aristoteles hat das, wie ich finde, sehr schön, wir haben auch beim letzten Mal, glaube ich, ganz oft über Aristoteles gesprochen, das ist einfach eine Figur, die wahnsinnig viel Erkenntnis hatte, auch in dem Bereich. Aristoteles definiert Freundlichkeit als die Mitte zwischen Gefallsucht und Streitsucht. Und das gefällt mir extrem gut als Definitionsquelle.
Und was bedeutet freundlich sein für dich? Auf keinen Fall, also explizit nicht.
Ich glaube, das Gegenteil von Freundlichkeit ist sowas wie Feindseligkeit. Das bedeutet also, in der Interaktion ist das eben nicht freundlich. Also freundlich bedeutet für mich immer, schon zur Meinung zu stehen, schon seine Vorhaben in die Welt bringen zu wollen, aber eben auch den anderen so ein bisschen im Blick zu halten dabei.
Ich fand es jetzt ganz spannend, diese Balance ist es ja dann, diese goldene Mitte, nicht zu sehr in dieses zu, ich schleime quasi jetzt in dem Sinne und aber auch nicht in das zu gehässige.
Ja, ne? Sehen viele Freundlichkeit übrigens, und das war auch ein Impuls für mich, dieses Buch zu schreiben, weil viele Freundlichkeit eben als Schwäche sehen, eben als in diese Gefallsucht-Ecke, dass man denkt, ja, dann sagt man zu allem Ja und Amen, aber darum geht es ja eben nicht. Es geht schon darum, sich auch durchzusetzen, aber das eben auf eine freundliche Art und Weise.
Und in deinem Buch bringst du ganz viele Beispiele und ganz viele Wege. Was würdest du sagen, was kann diese Kraft der Freundlichkeit für eine Wirkung haben, wenn wir uns freundlich verhalten?
Also ich glaube, dass es sofort einen Impact hat auf das Miteinander. Also ich habe ja ganz selten erlebt, dass wenn jemand dich sehr freundlich behandelt, dass du irgendwie ihm gegenüber aggressiv dich verhalten kannst. Also da ist ja schon irgendwo so eine Sperre. Also ich erlebe das auch regelmäßig, wenn es vielleicht mal schlechte Nachrichten gibt oder wenn du mal irgendwo nicht weiterkommst oder man dir Grenzen aufzeigt, das aber auf eine sehr freundliche Art und Weise tut, dass man das auch sehr viel besser annehmen kann. Und das Schöne bei Freundlichkeit ist ja auch, das ist etwas, was ja so sofort auch auf dich zurückkommt. Also da gibt es inzwischen ja auch immer mehr Studien, die zeigen, dass wenn du einen freundlichen Akt vollziehst, Menschen eine Freude machst, dass du manchmal mehr davon hast, als die Menschen, denen du eine Freude machst. Weil bestimmte Hirnareale aktiviert werden, bestimmte Belohnungssysteme gereizt werden und man sich dann einfach auch besser fühlt. Also und ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, der möglicherweise sich damit mal beschäftigt hat oder freundlich war. Übrigens, fand ich auch ganz spannend, wenn man freundlich ist und eine Gegenleistung erwartet, werden bei weitem nicht so viele Hirnareale aktiviert, als wenn man wirklich das nicht erwartet. Also wenn du so willst, ein selbstloser, freundlicher Akt. Und wie gesagt, man weiß gar nicht, was man dadurch in die Welt bringt. Ich will dir ein Beispiel geben. Ellen Langer ist eine Psychologin. Die hat ein sehr schönes Experiment gemacht. Die haben Telefonzellen präpariert und zwar haben die immer so eine Münze da in dieses Rückgabefach gelegt und wenn dann Leute da vor diesem Automaten standen und da haben sie diese Münze entdeckt. Und das hat man mal bekommen und mal nicht. Es war randomisiert. So, wenn dann die Leute aus der Telefonzelle rausgegangen sind, ist dann zufällig da jemand vorbeigelaufen mit einem Stapel Bücher und der ist dann absichtlich gestolpert. Die Bücher sind absichtlich dann runtergefallen. Und Frau Langer hat sich die Frage gestellt, wie hilfsbereit sind die Menschen, die aus der Telefonzelle kommen? Und jetzt das Irre, diejenigen, die diese kleine, billige Freude erlebt haben mit dieser Münze, waren um ein Vielfaches hilfsbereiter als die Menschen, die das nicht erlebt haben. Dann habe ich, inspiriert von Frau Langer, weil die was Ähnliches gemacht hat, mir zum Beispiel angewöhnt, wenn wir einmal im Jahr nach Italien Urlaub fahren, fahren wir über den Brenner. Aktuell kostet der Brenner 11 Euro Gebühr. Ich zahle 22 für mich und den, der jetzt da gleich kommt. Und jetzt stell dir das kurz vor. Du fährst dann diese Mautstation, du willst deine Gebühr zahlen und der Typ da drin sagt, nee, für sie wurde schon bezahlt, Schrank ist offen, gute Fahrt. Ja, da schwebst du nach Italien und weißt ja gar nicht, was du da vielleicht auch noch anrichtest. So, und jetzt kommt aber das Allerbeste, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Weißt du, was bei mir im Auto los ist? Da sitzen ja noch drei andere Personen, die ganze Familie sitzt im Auto. Und die sind komplett begeistert. Also inzwischen ist das kultiviert. Also es kann sein, dass die Kinder sogar eine Karte schreiben oder sowas, die noch dazugelegt wird und dann ausgehändigt wird. Die sind total begeistert, die sind excited, die gucken nach, sehen wir den noch und sind gut drauf. Die sind eine Stunde gut drauf. Und ich denke mir, hey, jeder, der Kinder hat, weiß das. Eine Stunde gut gelaunte Kinder im Auto für 11 Euro, das ist ein guter Deal.
Das stimmt. Und es ist ja nicht nur, dass wir etwas finanziell für andere Menschen tun können, sondern wir können ja auch zum Beispiel Komplimente geben anderen Menschen, wenn wir das ja auch denken. Weil oft denken wir ja, Mensch, diese Person sieht gut aus oder irgendwas anderes, verhält sich positiv, aber wir sagen das nicht, weil wir ja oft ja auch Angst haben vor einer Ablehnung, dass wir jemanden stören. Und ich fand es ganz interessant, in deinem Buch hast du nämlich eine Studie zitiert, die zeigt, dass wir viel zu stark unterschätzen, welche positiven Folgen ein Kompliment haben kann. Würdest du aufrufen, dass wir mehr in diese Interaktion mit Fremden gehen, weil wir gar nicht wissen, was bei dem anderen los ist? Der könnte sich ja einsam fühlen oder macht gerade vielleicht auch eine harte Zeit durch.
Ja, also was ich wichtig finde, ist, dass man vielleicht auch ein bisschen das Repertoire erweitert von Komplimenten. Aussehen zu erwähnen ist tatsächlich, finde ich, tatsächlich auch manchmal nicht ganz so einfach, weil das natürlich ist man schnell auch irgendwie dann möglicherweise in einem Bereich, wo man gar nicht sein möchte. Aber da rufe ich tatsächlich zu oft. Wie oft denken wir positiv über Menschen? Wie oft sitze ich mit meinen Freunden zusammen oder auch mit Kollegen zusammen und wir sagen dann, und hast gesehen, der hat wieder so eine tolle Internetseite und der hat, hast du dann da sein Bühnenbild gesehen? Mensch, der hat so ein tolles, also wir sind dann ganz schnell dabei, richtig interessante, schöne Dinge zu denken über andere. Oder wir sind hier gerade in der Lichtung, das ist mein Seminarhaus, und die Menschen lieben den Service hier. Wir haben ganz wunderbare Kollegen, die sich rührend um Menschen kümmern. Und ganz oft kommen Seminarteilnehmer zu mir und sagen, Mensch, und deine Leute hier, deine Kollegen, das sind, die sind so toll, ich fühle mich hier so wohl, ich will gar nicht nach Hause. Und dann sage ich, hast du es denen mal gesagt? Nee, soll ich das mal machen? Ja, natürlich. Also warum, weißt du, wir denken gut, wir unterhalten uns gut über Dritte, aber irgendwie sagen wir es denen nicht. Und jeder, der doch Komplimente mal bekommen hat, weiß, wie sich das anfühlt.
Und gerade wenn sie überraschend sind, da sind wir wieder, ne? Wenn wir gar nicht damit rechnen als Person.
Wenn es unerwartet ist, wenn es nicht mit einer Intention verbunden ist, das sind, ja.
Und ich finde es so schade, da kommen wir auch schon in die Bewertungen, wenn wir zum Beispiel in Restaurants oder auch Cafés sind, ne? Wie oft beschweren wir uns dann über einen Service und sagen, okay, das muss ich jetzt auch publik machen, das muss jetzt irgendwo verschriftlich werden. Und dann hatte ich mich, ich weiß gar nicht mal mit wem unterhalten, hat er immer gesagt, ich habe mich selbst mal dann gefragt, habe ich denn auch schon positive Bewertungen mal gegeben? Und dann, nee, habe ich nicht. Also warum soll ich dann eine negative machen? Das fand ich auch irgendwie ganz interessant, ne? Dieses Überlegen, warum müssen wir immer das Negative äußern, wenn wir gar nicht das Positive äußern?
Ja.
Wie läuft das denn jetzt? Ich kann mir das vorstellen im Alltag, dass wenn wir gut drauf sind, uns passiert was Gutes, dass es dann auch einfacher fällt, Komplimente zu geben, zu loben, mal auch im Café, den Café von dem Nachbarn zu übernehmen. Was hast du denn für Tipps oder Empfehlungen, wenn es vielleicht gerade einem nicht so gut geht an dem Tag? Man steht mal mit einem falschen Bein auf, irgendwas Negatives ist passiert. Gibt es so Stimmungsaufheller? Wie kommen wir in diese Stimmung, dass wir dann auch diese Freundlichkeit rausgeben, obwohl es uns selbst gerade nicht so gut geht?
Du, ich wäre da gar nicht so streng. Also einerseits, wenn ich nicht in der Stimmung bin und das dann im Moment auch nicht sehe, dann bin ich auch nicht unbedingt der Überzeugung, dass man über diesen Schatten jetzt unbedingt hinweggehen muss. Weil dann hätte es ja schon wieder, streng genommen, wäre es zweckgebunden, weil es dann doch wieder um mich selbst geht. Ja, das heißt, da wäre ich jetzt erstmal entspannt und nicht so streng. Wir sollten grundsätzlich so wohlwollend auch uns selbst gegenüber zu sein. Und wenn man nicht in der Stimmung ist, muss man auch nicht unbedingt in der Stimmung sein. Aber man kann natürlich gucken, ob man emotionale Zustände, manchmal sind sie ja änderbar. Und manchmal kann man sich ja damit auseinandersetzen. Also bestimmte Gefühle sind ja oft das Ergebnis eines bestimmten Denkens oder einer bestimmten Bewertung. Und das kann man durchaus natürlich mal hinterfragen. Da würde ich eher versuchen, an der Ursache anzusetzen. Also das sind zwar jetzt keine Stimmungsauffäller, hast du es, glaube ich, genannt gerade. Aber zumindest kann ich damit arbeiten und muss mich dem nicht zwangsläufig hingeben. Und ganz oft, wenn ich dann in einer guten Interaktion bin mit Menschen, dann ist das vielleicht ja auch der Stimmungsaufheller.
Und was ja auch helfen kann, ist grundsätzlich von einem positiven Menschenbild auszugehen. Es gibt ja das tolle Buch, das du wahrscheinlich auch gelesen hast oder gehört hast, von Rutger Bregmann, Im Grunde gut, über hunderte Seiten, sehr wissenschaftlich, sehr mit veranschaulicht auch, dass grundsätzlich Menschen nicht egoistisch sind, nicht aggressiv sind.
Voll. Ich glaube, dass Menschen im Kern wohlwollend und freundlich sind. Manchmal vergessen wir es. Und dann ist es hilfreich, dass wir einander durch eine freundliche Tat oder ein freundliches Wort auch mal wieder daran erinnern.
Und was da helfen kann, das fand ich so spannend in deinem Buch, ist, dass wir aus einem Verhalten nicht direkt Absichten zu unterstellen. Du sagst nämlich, Absichtsunterstellungen können Beziehungen ernsthaft gefährden. Was heißt das und wie können wir es besser machen?
Na, das heißt, dass eine Haltung ja nicht unbedingt mit dem Verhalten übereinstimmt. Was bedeutet das? Also ich kann ja im Kern eine freundliche und respektvolle Haltung haben, mich gleichzeitig aber respektlos oder unfreundlich verhalten. Da wir aber immer nur das Verhalten erleben, neigen wir natürlich manchmal dazu, Rückschlüsse zu ziehen auf den Mensch. Ich erzähle ja von einem Beispiel, das mich damals sehr beeindruckt hat. Und da ist mir das so aufgegangen. Das war ein Beispiel, du hast das Buch gelesen, aus der Uckermark, wo ich, da waren wir auf einer Eselstour und ich habe dann irgendwann in einem ganz kleinen Laden, es war ein ganz kleiner Ort, ein Astrid Lindgren würde sagen, ein verwunschener Ort, und da gab es einen glitzekleinen Tante-Emma-Laden. Also ich kannte sowas gar nicht mehr, nur aus Filmen, wo wirklich kleiner Raum, wenige Regale, noch viel weniger Produkte in den Regalen, betrieben von einer Frau bestimmt um die 80 Jahre alt. Und dann habe ich Eis gekauft für die Kinder und das waren dann irgendwie 80 Cent oder sowas. Und ich habe 1,50 € hingelegt, also ich weiß jetzt die Beträge nicht mehr so ganz genau. Und habe gesagt, das stimmt so. Und dann schiebt sie mir aber das Wechselgeld zurück und sagt, jetzt beschämen Sie mich. Und meinte das sehr ernst. Und ich dachte, was passiert? Das war so günstig und sie macht sich die Arbeit und ich wollte diese Arbeit wertschätzen und so weiter. Also die Haltung war grundgut. das Verhalten aber nicht, weil natürlich, ich habe dann viel drüber nachgedacht, das Trinkgeld möglicherweise in einem absurden Verhältnis zu dem Wert der Produkte stand. Also fast so viel, wie die Waren gekostet haben, habe ich Trinkgeld gegeben. Und das ist möglicherweise in einem für sie absurden Verhältnis. Und dann ist es vielleicht auch so ein bisschen gönnerhaft und dann der Westdeutsche, der hier in die Uckermark kommt und zeigt, was er hat, keine Ahnung. Und das ist, glaube ich, so der Moment, den wir uns immer mal vergegenwärtigen dürfen, dass ein Verhalten nicht unbedingt deckungsgleich mit der Haltung ist. Das merkst du interkulturell auch. Wir erleben es als freundlich, wenn wir einander anschauen, in die Augen schauen. Es gibt Kulturen, da ist es je nach Setting und wer da mit wem gerade spricht, überhaupt nicht freundlich und auch nicht respektvoll in die Augen zu schauen. Also von daher, was ich sagen will, das deckt sich nicht. Und der Umkehrschluss, den hast du ja schon angedeutet, ist aber auch bitte der, dass wenn Menschen dich verletzen oder sich irgendwie gefühlt unfreundlich verhalten, es möglicherweise nicht wirklich veranlagt ist. Wie oft habe ich Menschen verletzt, zum Teil schwer, ohne dass es meine Intention war? Und das macht es nicht zwangsläufig besser. Also ich will das jetzt auch nicht kleinreden. Allerdings kann man vielleicht etwas wohlwollender dann damit umgehen.
Was aber auch dazu führen kann, dass wir nicht ganz so freundlich im Umgang mit anderen Menschen sind, ist, wenn in gewissen Situationen uns was triggert. Zum Beispiel, wir sitzen in der Bahn und da sind laute Kinder oder irgendwas anderes. Und wir wollen eigentlich freundlich sein, aber irgendwas triggert, was uns dann wütend macht, was irgendwie Angst hervorruft. Und ich fand das so spannend. Im Buch hast du so eine Geschichte, du hast dich einem anderen Autor bedient, so eine Geschichte aus der Bahn, wie wir damit umgehen können in solchen Situationen. Vielleicht magst du das mal erzählen.
Du meinst weil, die Geschichte von Covey. Ne?
Genau.
Ja, Stephen Covey erzählt in seinem Buch Die sieben Wege zur Effektivität diese Geschichte, wo ein Mann in der U-Bahn sitzt und es gibt zwei, drei Kinder, die unfassbar ungehörig sind. Auch. Die sind laut, die sind schrill, die belästigen, die randalieren, machen Sachen kaputt. Und dann wird er sogar mit seiner Hose attackiert noch durch den Tritt und jetzt wird ihm das zu viel. Das ist auch noch so ein Punkt, über den wir mal reden können. Wir wählen oft nicht den guten Zeitpunkt, um ins Gespräch zu gehen, sondern wir warten viel zu lange und dann, wenn es dann wirklich uns emotional eigentlich schon auf die Palme gebracht hat, dann suchen wir das Gespräch. Das ist hier auch so. Also richtig wütend geht er den Vater an, sagen sie, geht's noch? Können Sie jetzt nicht bitte da mal was tun und einschreiten? Und der Vater guckt ihn dann an und sagt, ja, wahrscheinlich sollte ich das. Nur meine Frau und die Mutter der Dreien ist vor einer Stunde in der Uniklinik gestorben und ich weiß überhaupt gerade nicht, was ich machen soll und wahrscheinlich wissen es die Kinder auch nicht. Und das erzähle ich gerne, diese Geschichte, und frage dann immer, glauben Sie, dass der jetzt noch wütend ist? Und dann sagen natürlich alle, auf keinen Fall. Das ist halt sehr spannend, weil die Situation hat sich, die sind ja jetzt nicht plötzlich ruhig. Also die sind ja noch genauso wie eben auch. Das heißt, nicht die Situation hat sich verändert, aber das Denken über die Situation hat sich verändert. Und das ist etwas, wo wir natürlich dann ein bisschen Einfluss haben und ein Gefühl, das meinte ich eben mit hinterfragen, also jedes Gefühl beruht auf einer Bewertung, also was weiß ich, Putin droht, manche Menschen haben Angst, manche lässt das völlig kalt. Also es ist halt nicht die Drohung, sondern es ist das Denken über die Drohung. Epiktet hat das so schön auf den Punkt gebracht, nicht die Dinge ängstigen uns, sondern die Gedanken über die Dinge ängstigen uns. Und da kann man sich so ein bisschen eine kleine Robustheit holen, indem man mal hinterfragt.
Wir haben ja jetzt, René, gerade sehr oft und sehr viel über diese Random Acts of Kindness gesprochen, dass wir im Alltag einfach anderen Menschen etwas Gutes tun, weil daraus was anderes resultiert. Jetzt gibt es aber ja auch Gespräche und Unterhaltungen, die dazu führen, dass wir in einer ganz anderen Stimmung sind. Also wir führen heftige Gespräche, Konflikte, Debatten, Diskurse. Die Meinungen sind nicht ein bisschen auseinander, sondern sind sehr extrem. Der eine ist auf der schwarzen Seite sozusagen, der andere auf der weißen. Also wirklich sehr weit auseinander. Und in deinem Buch hältst du so ein Plädoyer, dass wir Differenzen aushalten sollen und auch können. Wie können wir in solchen Gesprächen, wo wir wirklich merken, ne, da kommt jetzt was hoch und das ist wirklich hart und auch konfliktmäßig, wie können wir damit umgehen, um in dieser Freundlichkeit zu bleiben?
Na, wir können uns vielleicht auch hier ein paar Dinge klar machen. Also es beginnt natürlich immer mit der Haltung. Also die Haltung darf natürlich schon mal nicht feindselig sein. Sondern wenn du den Dialog führen möchtest, dann braucht es ein gewisses Maß an Offenheit, was nicht immer einfach ist. Und ich glaube, dass wir jetzt gefordert sind, ein paar Dinge zu lernen. Ich sage dir mal zwei Dinge, von denen ich glaube, dass wir daran nicht sehr gut sind. Das erste ist das Aushalten von Widersprüchen oder die sogenannte Ambiguitätstoleranz, die ab und zu mal auch durchs Netz wabert. Was heißt das? Das heißt, dass es für eine bestimmte Dinge, für eine bestimmte Sache möglicherweise keine uneingeschränkt gute Lösung gibt. Sondern dass eine Lösung in einem Aspekt gesehen gut ist und aus einer anderen Perspektive betrachtet schlecht ist. Dass ein Problem, das etwas komplexer ist, natürlich verschiedene Wahrheiten kennt. Und alle haben eine Existenzberechtigung. Ich glaube, bei Corona haben wir es alle gemerkt und merken es ja immer noch. Wenn du Corona nimmst, die Pandemie und die Maßnahmen, die beschlossen wurden, wenn wir dieses Beispiel mal nehmen, dann gab es verschiedene Wahrheiten. Es gab zum Beispiel eine medizinische Wahrheit, die ganz klar sagt, alte Menschen dürfen nicht dem Virus ausgesetzt werden. Ja, es gab eine epidemiologische Wahrheit, nachdem alles getan werden muss, damit sich dieses Virus nicht ausbreiten kann. Aber es gibt vielleicht auch eine kinderpsychologische Wahrheit, die sagt, du kannst doch Kinder nicht isolieren, die werden krank. Es gibt eine volkswirtschaftliche Wahrheit, die sagt, du kannst doch keinen Lockdown machen. Was kostet das unsere Volkswirtschaft? Da gehen Existenzen kaputt. Betriebswirtschaftliche Wahrheiten, die zeigen, Menschen gehen möglicherweise in die Insolvenz, kommen nicht mehr auf die Beine, nehmen sich das Leben, was auch immer. All diese Wahrheiten existieren und arbeiten gegeneinander. Und das ist nicht einfach zu ertragen. Aber es wäre wichtig, dass wir uns das immer wieder sagen, damit wir nicht den anderen immer diskreditieren müssen, wenn er eine dieser Wahrheiten befürwortet. Und das ist schwer, das ist mir vollkommen klar. Aber es wäre wichtig und das würde ja auch dazu führen, dass wir nicht einer Meinung sein müssen. Deswegen muss ja nicht jeder jetzt für oder gegen den Lockdown sein. Aber wir können vielleicht verstehen, und da sind wir wieder eigentlich bei dem Beispiel, das du eben gesagt hast, wir können verstehen, mir gefällt jetzt nicht, wie du handelst, aber ich verstehe es irgendwo oder kann es akzeptieren. Und das wäre Akzeptanz, wäre das Nächste, was sich daraus ergibt, was wir lernen dürfen, alle, ich auch. Das wären so, glaube ich, diese Punkte. Und wenn wir das besser hinbekämen, dann könnten wir vielleicht miteinander streiten und immer noch dagegen sprechen, ohne den Gesichtsverlust des anderen zu provozieren. Mhm. Weil irgendwann machen wir aus dem dann den Mörder oder den Ignoranten oder den Kasper, den Querulanten, den was auch immer. Und das ist ja eigentlich das, was das Ganze vergiftet. Mhm. Also ich glaube nicht, dass jemand das als Gift empfindet, wenn jemand sagt, ich hänge der medizinischen Idee nach da und infolgedessen möchte ich das. Oder auch Biografien anschauen. Das wäre auch noch so. Wir beschäftigen uns manchmal viel zu wenig mit dem Menschen. Und das zahlt auch wieder auf das Thema ein, das du gerade aufgemacht hast. Wie oft denke ich komisch, diese Ansicht. Und dann erfahre ich was über die Biografie und dann denke ich, ja klar. Also das ist doch vollkommen klar, wenn ich jemanden habe, der an den Folgen von Corona gestorben ist, dass ich Dinge bestimmt sehe. Und es ist vollkommen klar, dass wenn ich vielleicht jemanden habe in der Familie, der Impfschäden erlitten hat, was es ja auch gibt und darunter leidet, dass ich das ganz anders sehe. Also manchmal lohnt es sich auch, sich mit dieser Biografie ein bisschen auseinanderzusetzen in allen Debatten. Und natürlich kann ich das ganz furchtbar finden, was, keine Ahnung, was Kramer gerade, Israel zum Beispiel, wir sprechen ja jetzt hier Anfang Oktober miteinander. Da ist ja gerade eine extreme Auseinandersetzung, militärische Auseinandersetzung mit Hisbollah und dem Iran. Und natürlich kann man das verurteilen und darf man das verurteilen. Ich habe jetzt aber den Verteidigungsminister von Israel mal gehört, vor einiger Zeit in einer Talkshow, der sagt, naja, das Problem ist, wenn man uns Israelis sagt, wir wollen euch vernichten, dann glauben wir es. Und dann denke ich mir, deswegen muss ich das nicht gut finden jetzt. Aber ich krieg so eine Öffnung und ich glaube, das ist auch ein Akt der Freundlichkeit, sich eben mit der Biografie oder der Person ein bisschen auseinanderzusetzen. Und das nochmal, ich verlange von niemandem, dass er deswegen die andere Meinung übernimmt. Aber ich kann vielleicht eher wohlwollend mit dieser Meinung umgehen. Und am Ende geht es aus meiner Sicht in Auseinandersetzung, ja da, es geht ja nicht darum, das mag ich den Leuten sagen, bis sie es nicht mehr hören können. Freundlich sein heißt nicht nachgeben. Freundlich sein heißt nicht, seine eigene Position zu räumen, der Harmonie willen. Das wäre Gefallsucht. Freundlichkeit heißt darauf zu bestehen, aber ohne jetzt den anderen immer zu bezichtigen. Das wäre die Streitsucht. Deswegen mag ich diese Definition von Aristoteles so gerne. Freundlichkeit ist der Mittelweg zwischen Gefallsucht und Streitsucht. Und wenn wir uns das immer mal wieder vor Augen halten würden, dann wäre die Welt ein großes Stück freundlicher.
Und wenn wir in solchen Gesprächen aber Menschen begegnen, die nicht dein Buch gelesen haben, nicht unseren Podcast gehört haben und nicht wissen, wie man freundlich kommuniziert und total unfreundlich sind, total schroff sind auch im Ton, haben die dann noch Freundlichkeit von uns verdient? Und wie können wir dieser Unfreundlichkeit begegnen im Bestfall?
Zwei Gedanken. Einen, der hoffentlich nicht zu resignativ klingt und einen vielleicht mal einen ungewöhnlichen, konstruktiven Gedanken. Erstens, Kommunikation wird nicht alles lösen. Ich wäre wirklich nicht von dieser Welt, wenn ich das behaupten würde. Rhetorik ist keine Macht über andere. Und Paul Grace hat das mal so schön gesagt, Kommunikation funktioniert nur, wenn beide wollen. Und ich mag das auch dir und deinen Hörern ganz deutlich sagen, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, wenn etwas nicht funktioniert oder wir kommen nicht weiter in bestimmten Auseinandersetzungen, dann ziehen wir uns den Schuh an. Denke ich, habe es falsch gemacht, ich muss es besser machen, es muss doch irgendwie möglich sein. Nein, einiges ist einfach nicht möglich und das darf man auch akzeptieren. Ja, ich möchte, dass man es versucht, dass man es nochmal versucht, dass man es besonders gut macht. Und wenn es dann nicht funktioniert, muss man irgendwann, und jetzt ist wieder Akzeptanz, Akzeptanz ist für mich der Schlüssel zum Glück. Es gibt diesen ganz abgenudelten Satz, change it, love it, leave it. Es gibt nur diese drei. So, jetzt mag ich dir aber noch einen Impuls geben, wenn wir uns mit Menschen nicht verstehen. So eine leicht paradoxe Intervention. Ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Leben und dann mache ich es ein bisschen wissenschaftlicher. Viele Jahre fahren wir nach Italien und wir fahren da in eine sehr einfache Unterkunft, weil das ist dann in der Nähe von meinen Schwiegereltern. Und dann machen wir da Urlaub und es ist ein ganz schön angenehmes Haus. Da sind andere Familien noch und es ist eine Familie, die ist unfassbar laut. Nachts im Schwimmbad und ein Riesen und wir sind direkt beim Fenster da drüber und es also und dann haben wir uns aufgeregt und die war immer laut und auch unfreundlich und da war kein guten Tag, ja, Italiener, wir Deutsche und das vielleicht da schon, hat es schon, ich weiß es nicht. So. Und irgendwann, und weil es ja irgendwann belastend auch ist, also da hoffst du schon, hoffentlich sind die nicht wieder, oh nein, sie sind doch da und weißt du so. Irgendwann, da haben wir uns bestimmt das vierte Mal gesehen, habe ich gesagt, so, jetzt, ich interveniere jetzt mal paradox, ja. Und dann bin ich zu denen hingegangen und habe die angesprochen auf Englisch und habe gesagt, hier, es gäbe in Deutschland eine Tradition, wenn man sich das vierte Mal begegnet, ohne dass man einander ja kennt, würde man zu einem Schnaps einladen. Und dann habe ich also, war ja so ein Restaurant angeschlossen, habe ich die zu einem Schnaps eingeladen. Wir hatten einen richtig schönen Abend. Wir haben uns kennengelernt. Es gab sogar noch eine Parallele. Der Sohn hatte eine Lehrerin, die befreundet war. Danach wurde es halt viel entspannter und viel besser. So, jetzt machen wir es ein bisschen wissenschaftlich. Das war jetzt, kann man sagen, ist ein Beispiel. Es gibt einen Effekt, könnt ihr googeln, Benjamin Franklin-Effekt heißt er. Da ist Folgendes passiert, ist benannt tatsächlich nach dem Präsidenten Franklin. Der hatte einen Senator, mit dem er sich nicht verstanden hat, auch viele anderen auch nicht, also das war nicht gut. Und dann hatte der irgendwann spitz gekriegt, dass der ein sehr seltenes Buch hat. Und dann hat er ihn gefragt, ob er ihm dieses Buch einmal leihen würde. Er wäre so interessiert, dieses Buch in Händen zu halten. Und dann hat dieser Senator das Buch tatsächlich dem Präsidenten geliehen. Und danach ist deren Verhältnis sehr viel besser geworden. Und jetzt hat das Sozialpsychologen auf den Plan gerufen, die sich gefragt haben, ist da was dran? Und das ist benannt, das ist der Benjamin Franklin-Effekt, der besagt, wenn du dich mit jemandem nicht gut verstehst, bittest ihn um einen Gefallen, ist ja kontraintuitiv, deswegen sage ich so paradoxe Intervention, dann kann es sein, dass die Beziehung sich schlagartig verbessert. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ganz oft muss ich einen Haken an Dinge machen und ganz oft gibt es vielleicht doch noch ein bisschen ungewöhnliche Optionen, das zu retten oder in Ordnung zu bringen.
Wir haben ja jetzt sehr über die Interaktion gesprochen, René, mit fremden Menschen sozusagen oder mit Menschen, mit denen die jetzt vielleicht nicht im engeren Kreise sind von uns. In deinem Buch zeigst du es so wunderbar auf, dass wir meistens mit Fremden aber freundlicher umgehen als mit vertrauten Menschen. Und ich kenne das auch aus meiner Familie, aus meinem Freundeskreis. Da sind wir, auch ich, völlig eingeschlossen, manchmal sehr schroff gegenüber meiner Mutter oder gegenüber meinem Vater, obwohl ich nie so, vielleicht mit dir jetzt als Beispiel, wahrscheinlich nie mit dir reden würde, obwohl die Situation, nehmen wir das Beispiel Tasse in der Spüle, ne, die steht da jeden Tag und so. Wir reden, oder ich würde mit dir wahrscheinlich anders reden als mit meinem Vater oder mit meiner Mutter. Woran liegt es, dass wir irgendwie mit diesen vertrauten Menschen, die ja eigentlich viel wichtiger für uns sind als fremde Menschen, nicht so freundlich umgehen? Und hast du vielleicht einen Tipp, wie können wir das ändern oder einen anderen Blick drauf werfen?
Also erstmal glaube ich, dass das alle kennen, nicht nur wir beide, dass wir oftmals die Menschen, die uns nahestehen und die sehr wichtig, hast du gesagt, für uns sind, am meisten zusetzen. Das hat damit zu tun, dass wir natürlich Fremden gegenüber ein bisschen erkundender sind. Also wir sind ein bisschen offener, wir sind ein bisschen interessierter, wir sind im Kern respektvoller. Respekt heißt ja den anderen sehen, das haben wir beim letzten Mal geklärt. wir haben so eine erkundende, so eine lernende Haltung, so eine viel größere Offenheit. Und je mehr wir Menschen kennen, desto mehr Denkabkürzungen geben wir. Wir schreiben denen bestimmte Dinge zu, Einstellungen zu und so weiter, Verhaltensweisen zu, die dann gar nicht mehr erkundet werden und auch, obwohl es sich ja natürlich verändern kann und Haltungen sich verändern können. Und wenn ich das sehe, wie sich zum Teil Mitmenschen, die ich sehr lange und sehr intensiv begleiten darf, wie sehr die sich verändern, Freunde, Familie, überall. Aber wir machen dann trotzdem, wir gehen dann so diese Abkürzungen. Und natürlich spielt das auch eine Rolle, was ich eben schon gesagt habe. Es gibt so manchmal so wiederkehrende Dinge. Peseschkern, sagt, hat so ein schönes Bild, der spricht von einem Mikrotraumen-Rabattheft. Ja, was meint er damit? Also Makrotraum, das sind so, klar, das sind so Erlebnisse, danach ist dein Leben anders als davor. Mikrotraum, das sind halt so Kleinigkeiten, wie du gerade diese Tasse in der Spüle. So, und jetzt jedes Mal, wenn die Tasse da steht, kleben wir so eine Rabattmarke in das Mikrotraum-Rabattheft. Ne? Und wenn das Heft voll ist, dann lösen wir es ein. Und das tun wir dann auf eine Art und Weise, die möglicherweise dem anderen nicht so richtig aufgeht. Und das passiert natürlich üblicherweise dann bei Menschen, die uns näher stehen und die wir einfach besser kennen. Ja, klar.
Aber hast du da so einen Tipp, wie wir da so anders drauf gucken?
Naja, du kannst einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass auch diese Menschen sich ja verändern. Das weißt du ja von dir auch. Du bist ja jetzt ein anderer Mensch als vor 3 Jahren und du wirst in 3 Jahren ein anderer Mensch sein. Und wenn wir diese Haltung entwickeln, dass wir dieses, ich glaube, wir brauchen dieses erkundende Moment einfach, dieses Kennenlernen wollen Moment. Und was ich sehr empfehlen kann, es geht jetzt auch über das Buch hinaus, aber das ist so banal, dass es fast wehtut, aber ich habe es tatsächlich erst seit einiger Zeit entdeckt. Was ich total schön finde, ist, mit Menschen, die dir vertraut sind, sehr ungewöhnliche Fragen zu besprechen. Es gibt wunderbare, wirklich großartige Kartensets, wo du über Fragen sprichst, die du dir vielleicht so nie gestellt hast. Und das bringt nochmal ein komplett, weil dann lernst du tatsächlich, und dann stellst du fest, auch guck mal, das ist alles, der ist nicht so, ich habe den nicht so komplett durchschaut und weiß, wie der funktioniert, sondern da ist sehr viel mehr. Also das kann ich sehr empfehlen.
Aber ich glaube, einige Fragen sind sogar im Buch mit drin. Du hast, ich glaube, 5 oder 6 Fragen.
Ja.
Wie, was würdest du mit Aliens, wenn sie auf unsere Welt kommen, ne? Was würdest du denen fragen?
Ja, es gibt wann bist du bereit zu sterben? Das ist so eine Frage, da habe ich tagelang, könnte ich darüber nachdenken. Also es gibt so ein paar außergewöhnliche Fragen. Es gibt ja auch ein paar Podcast-Kollegen von dir, Hotel Matze zum Beispiel, der hat ein sehr schönes Set auch rausgegeben, wo einfach mal Fragen in so eine andere Richtung gehen, mit denen man vielleicht so gar nicht rechnet.
Hast du das Gefühl, dass wir zu sehr Beziehungen zu schnell wegwerfen und nicht versuchen, die zu reparieren?
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere Zeit möglicherweise. Ich habe ja dieses Bild von Kintsugi. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Vorne bei uns stehen ja auch 2 Elemente davon. Das ist ja so eine japanische Kunst, dass wenn eine Schüssel oder eine Schale, die einem wertvoll erscheint, wenn die zerbricht, dass man sie eben nicht wegwirft, so würden wir es machen. Ja, sondern dass man eben diese Schalen wieder zusammensetzt. Und natürlich gibt es dann diese blöden Bruchlinien, ja, die man hat, wenn man so ein Porzellan wieder zusammenklebt. Die werden dann aber mit Gold meistens noch oder Silberfarben werden die auch noch verstärkt. Also sie werden im Grunde genommen herausgearbeitet, eben als Wertschätzung dafür, dass natürlich, wenn etwas Schaden nimmt und wir darum aber uns bemühen, dass es wieder heilen kann, das oftmals tragfähiger und wertvoller ist durch die Geschichte und durch das Erleben als zuvor. Und das lässt sich natürlich auch auf Beziehungen übertragen. Ich glaube, sehr viele Freundschaften, wir müssen auch gar nicht jetzt in Partnerschaften oder Ehen gehen, aber vielleicht auch, aber sehr viele Freundschaften auch gehen sehr schnell auseinander, wo ich manchmal denke, es wäre viel schöner, auch hier mit mehr Wohlwollen, da kann ich mich wunderbar auch mit einreihen, mit mehr Wohlwollen, mit mehr Milde, mit mehr, ja, auch Entschuldigungskompetenz. Wir haben das letzte Mal auch über Entschuldigung gesprochen. Das ist auch so etwas, wo ich immer überstaunt bin, dass das für viele Leute neu ist, also dass man es überhaupt lernen muss, sich zu entschuldigen. Viele können das nicht. Da können wir den letzten Podcast nochmal anhören, wer das nochmal hören möchte. Und ja, bin ich absolut der Meinung.
Was ich total unfreundlich finde und was mir in den letzten Tagen und Wochen immer wieder passiert, sowohl privat als auch beruflich, deswegen war es mir so wichtig, mit dir darüber zu sprechen, ist das Thema Ghosting sozusagen. Also man hat intensive Gespräche mit gewissen Menschen, ob es beruflich oder privat ist. Und auf einmal, da sind wir auch in der digitalen Kommunikation natürlich jetzt, hört man nichts mehr. Mhm. Es wird nicht mehr geantwortet, es wird nicht mehr auf Anrufe reagiert. Es findet einfach nichts statt. Also es wird von der anderen Seite und ich finde das total unfreundlich und auch unwertschätzend, weil natürlich mache ich mir dann meine Gedanken über mich, bin ich nicht liebenswert und. Auch wenn ich weiß, das ist eigentlich das Problem der anderen Person. Aber wie blickst du darauf, dieses Ghosting-Thema in der heutigen Zeit? Weil wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es dir auch mal passiert ist, aber ich glaube, das passiert vielen Menschen da draußen.
Das mit Sicherheit. Ich versuche dir einen wohlwollenden Ansatz zu geben. Ich glaube, dass das auch nicht unbedingt eine Entscheidung ist. Ich glaube, ganz oft sind wir einfach überfordert von den ganzen Dingen, die wir da jeden Tag tun. Wenn ich sehe, was da zum Teil an, also ich habe E-Mails inzwischen aufgegeben. Ich werde meinen E-Mails nicht mehr Herr. Ich brauche so viel Disziplin, Fokus und Zeit, um diese E-Mails zu beantworten, dass ich manchmal fast verzweifle. Und jetzt kommt es regelmäßig vor, dass ich Menschen nicht antworte. Die schreiben mir eine E-Mail und erhalten keine Antwort. Jetzt könnten die auch sagen, der ghostet mich. Aber das tue ich A, nicht bewusst und B, einfach aus dem Impuls der Überforderung aus. WhatsApp. Also wie oft bekomme ich WhatsApp-Nachrichten und dann werde ich was gefragt von Kollegen, von Freunden, von was auch immer. Und dann geht das immer weiter nach unten und dann schreiben die 3 Tage später, warum kriege ich denn keine Antwort? Dann haben die schon 3 Tage sich wahrscheinlich schlechte Gedanken gemacht. Und es war einfach nur wieder mal, ich habe es nicht hinbekommen, weil ich diesen Workflow da nicht hinkriege. Also von daher vielleicht als kleiner Impuls für dich, möglicherweise ist das gar nicht persönlich.
Ein großes Kapitel in deinem Buch, und das greife ich jetzt so auf mit der digitalen Kommunikation, ist im Bewusstsein sein, in der Aufmerksamkeit, wenn wir uns sehen. Und es gibt eine wundervolle Studie, ich weiß nicht, ob du mal von der gehört hast, dass ganz viele Menschen, und ich finde es total unfreundlich, wenn dann Handys auf dem Tisch liegen zwischen Menschen. Und diese Studie hat gezeigt, weil die es einmal mit Handy gemacht haben und einmal ohne diese Gespräche, dass die Beziehung zwischen diesen zwei Menschen sogar darunter gelitten hat. Das Verständnis füreinander hat darunter gelitten, die emotionale Nähe hat darunter gelitten und das Vertrauen. Das wurde überprüft mit diesen Studien. Deswegen wollte ich dich jetzt auch mal fragen, weil das ja bei dir auch ein großes Kapitel eingenommen hat. Wie wichtig ist das, wenn wir uns persönlich sehen? Ne? Wie freundlich ist es, wenn wir parallel aber an digitalen Geräten hängen?
Ja, das ist, ich meine, da ist die Antwort ja auch in der Frage schon mit drin. Ich mag solche Fragen. Wie willst du den anderen sehen, wenn du auf deinen Multi-Devices bist? Und ich glaube, jeder weiß, wie sich das anfühlt. Kinder halten einem ja manchmal den Spiegel vor. Also meine Kinder haben mir früher den Spiegel vorgehalten, was das angeht, wo ich es ein paar Mal schmerzhaft erfahren habe und trotzdem leider nicht wirklich besser geworden bin, was das angeht. Das ist eine Aufgabe. Ich versuche auch da ein bisschen milde zu sein, weil wir das einfach jetzt neu lernen. Es ist noch nicht so lange, dass wir im Grunde genommen alles mit uns tragen. Früher mussten wir uns halt vor einen Bildschirm bewegen. Früher war es sogar noch eine Workstation. Das heißt, du hattest einen Platz, dann bist du hingegangen und dann hast du deine Dinge erledigt, die ja auch wichtig sind. Also das sind ja meistens, und das ist natürlich auch eine Ausrede, aber es stimmt ja auch irgendwie, meistens sind das ja schon auch relevante und wichtige Dinge, die dann da auflaufen. Aber sie laufen halt jetzt ständig mit. Das ist, glaube ich, eine ganz krasse Übung, das zu vermeiden. Es tut aber unglaublich gut den Mitmenschen. Es tut wahnsinnig gut. Ich habe mich gerade eben mit einem Kollegen unterhalten, der war jetzt in Ecuador und er sagte, da sagten die Kinder, und das sind jetzt 10, die sind 10, 13, sie sind also wirklich da so auch eigentlich so in dieser Phase, die sagten, die schönsten Urlaube, das sind die, wo wir kein Handy hatten. Wo du plötzlich Naturerfahrung machst, wo du plötzlich dich besinnen kannst, wo du plötzlich ankommst. Und ich glaube, das ist irre. Jetzt überleg mal, das sagen die Kinder. Also das ist nichts, was denen in den Mund gelegt wird. Ich glaube, dass wir uns danach sehnen. Gleichzeitig ist es sehr schwer. Man kann es nur immer wieder üben. Da gibt es ja auch immer auch tolle Kollegen, die da Impulse geben. Du wahrscheinlich auch immer mal wieder. Ich kann es nur immer wieder empfehlen. Ich war einmal 4 Tage weg ohne Handy. Es war der erste Tag. Und da merkst du, wie süchtig man ist. Da merkst du erstmal, dass du ja ständig den Impuls hast, da drauf zu schauen. Das spürt man nicht, wenn man es hat. Wenn man es nicht hat, spürt man es. Und das ist irre. Also wenn du das 1-2 Mal gemacht hast, dann ist die intrinsische Motivation, daran etwas zu ändern, glaube ich, extrem hoch.
Ja, mir geht es jetzt darum, darauf wollte ich ja hinaus, wie können wir ein freundlicher Gesprächspartner, eine freundliche Gesprächspartnerin
Präsenz.
Sein? Ne? Präsenz zeigen.
Ja, klar.
Wir haben in der letzten Podcast-Folge, die verlinken wir natürlich, weil wir da sehr ausführlich auch über das Zuhören gesprochen haben. Hast du auch nochmal im Buch ergriffen. Ich finde diesen Satz so schön. Wir hören zu, um zu antworten und nicht wir hören zu, um zu verstehen. Ne? Dass wir das wieder lernen, dass wir zuhören, zu verstehen.
Genau, dass wir zuhören, ohne uns zu fragen, ob wir zustimmen können. Das wäre jetzt noch ein neuer Impuls vielleicht für deine Hörer. Das hält uns nämlich, glaube ich, vom Zuhören im Wesentlichen ab.
es gibt einen neuen Impuls und darauf wollte ich nämlich hinaus, denn du hast im Buch den tollen Soziologen Charles Durber erwähnt, der zwei unterschiedliche Fragentypen entwickelt hat, weil er sich sehr mit dieser Aufmerksamkeit beschäftigt. Und ich fand das so toll, weil eine Fragetechnik quasi unfreundlich sein könnte und die andere eher freundlich wäre. Vielleicht magst du das nur den Zuhörern, weil ich fand das einen ganz wichtigen Impuls.
Ja, da geht es darum, dass es natürlich bestimmte, also es müssen nicht unbedingt Fragen sein, es können auch Sätze sein, aber es gibt Fragen, die natürlich so ein bisschen das Thema auf mich dann überleiten und es gibt Fragen, die eher bei dir bleiben, also die eher vertiefend sind, die eher wirklich echtes Interesse bekunden und so den Versuch von Empathie auch zeigen, ja, dass ich, wenn jemand sagt, was weiß ich, ich ernähre mich jetzt vegetarisch, dann kann ich natürlich entweder bei dir bleiben und diese Sache erkunden, dann sagen, ja, was heißt das genau, fällt dir das schwer, wie lange magst du es machen, für immer, dann versuche ich, deine Seite zu verstehen oder ich finde Wege, mich dann wieder ins Spiel zu bringen. So, ja, ich habe das auch schon mal versucht, das ist nichts für mich. Ich esse so gern Fleisch, weißt du so. Und dann bin ich wieder eher bei mir. Natürlich ist das für dich viel angenehmer. Und das ist ja auch, das kann auch jeder nachvollziehen, wenn ich frage, wer ist für sie ein guter Zuhörer? Und dann definieren die vielleicht ein paar und dann fragt man, warum eigentlich? Dann stellst du genau das fest. Also die guten Zuhörer, die Menschen, die man wahnsinnig gerne in seiner Umgebung hat, das sind oft die das können.
Und bevor wir jetzt noch auf ein ganz großes Thema kommen, nämlich den Unternehmenskontext, ich glaube, das wird noch super spannend, ist ja im Privaten oft so, dass manche Gespräche und Beziehungen, die sind so verkeilt, die sind so weit auseinander, da muss irgendjemand den ersten Schritt machen. Und du hast in deinem Buch auch ein ganzes Kapitel diesem Thema, den ersten Schritt machen, gewidmet. Wie schaffen wir das denn, wenn wir so eine Beziehung haben, wo wir sagen, ach, da ist so viel schiefgelaufen, aber eigentlich ist dieser Mensch wichtig, diesen ersten Schritt wieder zu gehen auf einen Menschen zu. Und du hast ja auch ein Beispiel aus deiner Altenpflege von damals zitiert, wo du gemerkt hast, was das bei diesem alten Mann ausgelöst hat, weil der, ich glaube, das war der Sohn oder der Neffe, diesen ersten Schritt gemacht hat.
Das war das Beispiel Weihnachten. Also, dass wirklich zum Teil Beziehungen sehr zerfahren sind. Und Weihnachten ist ein schöner Anlass. Also, manchmal braucht man Anlass, um den ersten Schritt zu machen. Und da war Weihnachten war für mich im Altenheim immer magisch, weil ich nicht nur einmal sowas erlebt habe. Ich habe im Buch eine Geschichte erzählt. Ich habe das mehrfach erlebt, dass so Weihnachten die Menschen irgendwie so öffnet und so inspiriert, Dinge in Ordnung zu bringen. Ich kann nur sagen, es tut am Ende extrem gut und ich kann auch motiviert durch das Altenheim sagen, Leute, nutzt die Zeit. Irgendwann ist die Zeit abgelaufen. Also ich hatte regelmäßig, ich hätte fast wütend werden können, so den Fall, dass dann jemand gestorben ist im Altenheim und dann die Angehörigen stehen und sagen, ach, ich wollte nur noch und das wollte ich noch klären und das wollte ich noch unbedingt sagen. Und wo ich jedes Mal da stand, wo sind wir? Wo unterhalten wir uns gerade? Wir stehen hier im Stationszimmer eines Alten- und Pflegeheims. Was glaubst du, warum deine Mutter, dein Vater hier ist? Die sind zum Sterben hier. Und selbst da, obwohl wir das wissen, schaffen wir es manchmal nicht zu realisieren, dass es nicht genügend Zeit bleibt. Und du glaubst nicht, wie viel Kummer ich erleben musste, weil Dinge nicht ausgesprochen wurden und wie viel Glück und Zufriedenheit ich erfahren durfte, weil Dinge ausgesprochen wurden. Und vielleicht, jetzt hängen wir es ganz hoch, jetzt ist das Regal sehr hoch, ich weiß, aber vielleicht hilft das, in Aktion zu kommen. Denn es kann dir jeden Tag passieren, dass du Dinge nicht mehr klären kannst. Du musst nicht darauf warten, dass jemand im Altenheim, dann ist es irgendwie sehr nah. Aber wir alle wissen sehr genau, dass man darauf auch nicht unbedingt warten muss, sondern dass es auch Möglichkeiten gibt. Vor 2 Wochen hat ein Herz einer Freundin von uns aufgehört zu schlagen. Einfach so, mit 51. Und ich glaube, worunter die Menschen am meisten leiden, ist dann ein paar Dinge nicht ausgesprochen zu haben. Und vielleicht ist das Motivation und Impuls.
Das finde ich auch. Und wir haben es jetzt angesprochen, wir wollen nochmal auf ein Thema nochmal schauen, weil das auch dir wichtig ist und mir gerade wichtig ist, weil Freundlichkeit im Arbeitskontext wird sehr kritisch gesehen. Also viele sehen es als Schwäche, indem sie zu freundlich sind, haben sie vielleicht Angst, sich nicht durchsetzen zu können oder wenn man Dienstleister ist oder mit Kollegen und Kollegen immer das Gefühl, man muss dann immer nachgeben. Wir müssen aber ja auch ökonomisch denken und. Vielleicht magst du uns das jetzt mal aufräumen. Freundlichkeit im Unternehmenskontext.
Ja, du, es ist, also ist im Grunde genommen, was Freundlichkeit ja immer macht, ist Beziehungen stärken. Und Beziehungen, die formen ja am Ende alles. Und jeder weiß, Kundenbeziehungen, Beziehungen zu Mitarbeitern, das alles ist etwas extrem Wichtiges. Und wer das nicht sieht, der hat, glaube ich, ein paar Jahre Entwicklung jetzt auch wirklich verpasst. Und wenn du dann mit Leuten sprichst, warum sie kündigen, hatten wir auch im letzten Podcast ja auch schon mal die Rede, dann ist es oft sowas. Und du kannst nicht einfach immer alle ersetzen und so weitermachen wie bisher. Also wenn der Mensch wirklich das knappe Gut ist, dann musst du ihn gut behandeln. Das sollte einfach schon, da brauchst du ja nicht mal eine humanistische Sicht auf die Dinge. Da reicht ja schon eine trocken betriebswirtschaftliche Sicht auf die Dinge. So, aber was ich auch sagen will, weil ich glaube, wir haben ganz merkwürdige Erfolgsnarrative. Das ist das, was mich am meisten stört und wogegen ich auch ein bisschen anschreiben möchte. Das Experiment kann jeder machen. Wenn ich sage, denk doch mal an einen erfolgreichen Menschen. Mache ein Idealbild von einem erfolgreichen Menschen. Dann sehen wir ganz selten jetzt Menschen vor unserem geistigen Auge, die anderen helfen. Die supporten, die pflegen, die Sterbebegleitung machen, die sich ehrenamtlich im Verein engagieren, die mal einen Besuchsdienst machen in der Behindertenwerkstatt oder so. Sondern wir sehen Menschen, die Geld haben, die irgendwie Likes haben und viele Follower haben. Das ist ja auch so eine Größe, die ich ganz schrecklich finde, um Erfolg zu messen. Die auf der Bühne stehen und die Applaus bekommen. Sowas sehen wir vor. Und das ist ein Problem. Also dieses Erfolgsnarrativ ist ein Problem. Und auch wenn du dir mal Unternehmer anschaust, also wen heben wir da mal aufs Schild? Jeff Bezos und Elon Musk. Und die sind beide, ich weiß nicht, also ich kenne sie nicht persönlich, ich will ihnen auch jetzt wirklich nichts, ich will nicht despektierlich sein, aber sie treten jetzt für mich nicht als unbedingt sehr freundlich soziale Menschen in Erscheinung, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und dann gibt es Unternehmer, wie zum Beispiel den Gründer von Patagonia, der im Grunde genommen alles fasst, der Nachhaltigkeit unterordnet und jetzt kommt's, und das wissen eben viele nicht, eben deswegen erfolgreich ist. Also gegründet hat er sich ja mit Kletterhaken, das wissen viele nicht, er hat Kletterhaken erstellt, die waren super, wahnsinnig gut funktioniert, das Ding ist erfolgreich geworden, gab Umsätze und so weiter. Damit hat er viel Geld verdient, dann hat er irgendwann gesagt, ja Moment mal, aber wenn wir jetzt so viel, die machen ja den Fels kaputt und wenn wir jetzt so viele Kletterhaken in die Welt bringen, dann beeinträchtigen wir den Fels, aber ich lieb doch den Fels, bin ich denn bekloppt? Und dann hat er von heute auf morgen ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste, hat er gesagt, wir stellen den Haken ein. Die Kunden sagt, ja wie, was soll das denn jetzt? Ja so und so, dann mach halt was Besseres. Und dann hat der Haken entwickelt, die vorhandenen Felsspalten besser ausnutzen. Und das war jetzt ja wieder der Impuls. Ich meine, wer klettert? Alles Naturliebhaber. Und dann ist das Ding richtig explodiert. Und das zieht er ja bis heute durch. Kleidung, die kaputt ist, kannst du ihm zuschicken und die reparieren das kostenlos. Er nimmt alle Gewinne, hat es in eine Stiftung umgewandelt. Alle Gewinne, die Patagonia macht, gehen in Nachhaltigkeitsprojekte. So geht's doch auch. Aber solche Leute kennen wir nicht. Da redet keiner drüber. Wir halten meines Erachtens die falschen Modelle aufs Schild.
Und können verstehen, dass freundlich und vermeintlicher Erfolg in der alten Definition, dass das zusammengeht und nicht sich ausschließt, wenn wir zu freundlich sind.
Ich setze noch einen oben drauf. Es könnte sein, dass Freundlichkeit auch noch ein Erfolgsrezept ist.
Jetzt haben wir hier eine provokante These zum Ende noch. Das ist doch super. Und trotzdem, und darüber haben wir im Off vorher gesprochen, deswegen ist mir nochmal wichtig, dass wir es jetzt auch betonen, weil gerade im Berufskontext müssen wir auch ab und zu mal Nein sagen. Wir müssen auch mal Kante zeigen. Wir müssen unsere Grenzen auch schützen, gerade vor anderen Kollegen, vor den Führungskräften. Und das sagst du ja auch, das können wir freundlicher auch machen. Wir müssen ja nicht zu allem dann Ja sagen, sondern wir können auch freundlich Nein sagen.
Ja, also was da immer hilft, ist Empathie. Und am Ende geht es ja darum, nicht nachzugeben. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal herausgearbeitet. Und ich sage das auch gerne nochmal sehr deutlich. Freundlichkeit bedeutet nicht nachzugeben. Freundlichkeit bedeutet, sich durchzusetzen, ohne dass der andere das Gesicht verliert. So, es gibt ja eine Metapher, die mich seit Jahren da begleitet. Ich weiß noch, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Die habe ich von Matthias Schranner übernommen. Der ist Verhandler und hat bei der Polizei verhandelt und wurde auch gerufen, wenn es so Suizid ankündigt. Weißt du, wenn oben jemand am Dach steht und unten stehen die Leute und filmen das ja inzwischen, dann rufen ja auch die Polizei und so. Und der sagt, wenn ich zu solchen Einsätzen gefahren bin, hatte ich immer eine Feuerwehrmann-Uniform dabei. Da frage ich, warum? Da sagt er ganz einfach, wenn ich oben im Kontakt war, konnte ich sagen, wenn Sie jetzt mit mir hier reingehen, gebe ich Ihnen die Feuerwehrmann-Uniform, dann können Sie die anziehen und dann können Sie dann in das Feuerwehrauto einsteigen und wegfahren und dann können wir uns in Ruhe unterhalten. Und für mich ist das eine unglaublich schöne, starke Metapher, für die Frage, was tun wir eigentlich, dass der andere das Gesicht nicht verliert. Und natürlich kann ich Nein sagen, natürlich kann ich mich durchsetzen. Natürlich, wenn ich von etwas überzeugt bin, muss ich doch davon nicht ablassen. Nur ich kann das doch auf eine Art und Weise machen, die den anderen auch am Leben lässt. Ja, indem ich widerlege und nicht auf den Menschen einschlage zum Beispiel. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das freundlich zu lösen. Und das ist wichtig, dass du es auch nochmal sagst oder fragst. Freundlichkeit bedeutet eben nicht, gefallsüchtig zu sein, bedeutet aber eben auch, nicht streitsüchtig zu sein.
Da haben wir doch jetzt eine ganz schöne Klammer zum Anfang, René. Ja. Bevor ich zur abschließenden Frage komme, du kennst es noch vielleicht aus dem ersten Gespräch, die vorletzte Frage, denn Freundlichkeit bedeutet ja auch, sich Zeit nehmen, sich vielleicht vorher Gedanken zu machen oder in einem Gespräch sich diese Zeit zu nehmen. Jetzt leben wir in einer Zeit, du hast es eben schon auch so ein bisschen erwähnt, wir haben das Gefühl, dass wir Zeitmangel haben. Also wir haben das Gefühl, wir haben für nichts mehr richtig Zeit und wir wollen irgendwie alles in unserem Alltag. Magst du den Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht zum Abschluss noch so eine Motivation mitgeben? Wir haben jetzt schon ja sehr ausführlich darüber gesprochen, aber wieso es so wichtig ist oder wie wir anders darüber blicken können, dass wir uns diese Zeit gerade für diese Beziehungen, gerade für diese Gespräche auch nehmen und nicht denken, wir haben jetzt dafür keine Zeit und wir machen das jetzt schnell, schnell. Und dann leiden leider die Beziehungen darunter.
Ich kann auch nur ein Haltungsangebot machen, weil Ruhe und Stille sind Grundvoraussetzungen für Klarheit, sind Grundvoraussetzungen dafür, dass ich einen Plan entwickeln kann, weil nur in der Ruhe und in der Stille fange ich an nachzudenken. Ich glaube, alle guten Dinge entstehen in der Ruhe und in der Stille. Das heißt, ich kann nur diesen Impuls immer geben, den ich mir selber auch immer wieder geben muss. Wir tun zu viele Dinge, die nicht wichtig sind und die auch nicht nötig sind. Und wir zerstreuen uns, glaube ich, auch auf zu viele Dinge und auch auf zu viele Menschen vielleicht. Das frage ich mich auch ganz oft. Und dann ist aber niemandem geholfen. Und dafür bräuchte ich aber auch wieder Stille, damit ich diese Priorisierung möglicherweise ja auch vollziehen kann. Und wenn ich das nicht habe, dann komme ich daraus ganz schlecht wieder raus. Ja.
Und die abschließende Frage ist jetzt nochmal auch die Möglichkeit für dich, einen Impuls zu geben, den wir vielleicht heute noch gar nicht hatten. Das Motto ist ja nicht mehr zu machen, sondern es anders zu machen. Gibt es da einen Wunsch, eine Aufforderung noch, die du gerne loswerden möchtest, was wir zukünftig anders machen sollen?
Ja, ich würde den Schwung mitnehmen einfach und würde sagen, Ruhe, beruhigt euch, ja. Aber also beruhigt euch in Debatten, beruhigt euch in Auseinandersetzungen. Die Zündschnur ist zu kurz. Ich habe heute ein Video veröffentlicht dazu, das extrem stark resoniert auch. Also wirklich einfach mal ruhig bleiben. Sich nicht empören. Ich weiß, das war eine Weile, empört euch, war das Thema. Haben wir richtig gut umgesetzt, würde ich sagen. Tipptopp, 1A. Jetzt können wir wieder in die andere Richtung gehen und uns ein bisschen beruhigen, Dinge und Menschen sein lassen. Das wäre mein Impuls. Ja, ohne dass man seine eigene Meinung verstecken muss oder negieren muss, darf man auch andere Menschen einfach mal sein lassen.
Okay, super, René. Wer mehr von dir jetzt erfahren möchte, ganz frisch kommt jetzt dein Buch heraus, Freundlichkeit. Es gibt im Buch 95 Wege, um freundlich zu sein. Wir haben heute einige Themen angeschnitten, aber ich kann den Zuhörer und Zuhörerinnen nur einladen. Es gibt super viele Themen, die wir jetzt heute hier gar nicht besprechen konnten, leider, aber wunderschön geschrieben. Das heißt, dort findet man auf jeden Fall ganz viele Impulse, wie man freundlich im Alltag sein kann. Du hast natürlich auch noch ganz viele andere Bücher schon herausgebracht. Auch da kann man Richtung Rhetorik und Richtung Klarheit und Respekt sich noch einmal über René Bourbonus sich noch mal schlau machen. Du bildest auch Menschen aus, du gibst Seminare. Also unter René Bourbonus wird man auf jeden Fall fündig. René, es war wieder eine große Freude. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.